Das Buch Daniel, Nummer 90. Das alltägliche Entfernen, eine historische Untersuchung von Kontroversen und Widersprüchen.
Wenn Sie den letzten Abschnitt im vorherigen Artikel genau betrachtet haben, haben Sie sich die ursprüngliche Quelle der Passage angesehen, die im Buch Early Writings zu finden ist und die Age Daniels nach eigener Aussage zu seinem Interview über das Thema The Daily mit Schwester White im Jahr 1910 mitgenommen hat. Diejenigen, die daran arbeiteten, die Lüge zu etablieren, dass The Daily den Heiligtumsdienst Christi darstelle, mussten Schwester Whites direkte und klare Bestätigung der richtigen Auffassung untergraben, die jenen gegeben wurde, die den Gerichtsstundenruf verkündigten. Die von ihnen erfundene Lüge lautete, dass die einzige Warnung, zu der sich Schwester White konkret äußerte, die Warnung vor Zeitfestsetzung gewesen sei. Genau das versucht Arthur White in seiner Biografie zu untermauern, und genau das wollten sein Vater, der Sohn Alan Whites, und Daniels mit dem erfundenen Interview beweisen. Wie bereits erwähnt, gibt es keinen Nachweis irgendeines Interviews zwischen Schwester White und Daniels zum Thema das tägliche. Das angebliche Interview wurde 1931 ins Spiel gebracht. Wenn Schwester White 1910 in einem Interview Daniels irrige Auffassung vom täglichen gutgeheißen hätte, warum hätte er jemand, den Schwester White als eifrig bezeichnete, seine Sicht zu fördern, 21 Jahre lang über ihre Zustimmung geschwiegen? Es war kein Interview, es war eine Erfindung. Die Erfindung des Interviews suchte, den Kontext ihrer Aussage über The Daily so darzustellen, als sei es etwas, das nur nebensächlich zu ihrer Warnung gegen Zeitfestsetzung gehörte, und Arthur White hinterließ seine Fingerabdrücke auf der Lüge durch die Art und Weise, wie er sie in der Geschichtsdarstellung von 1931 präsentierte. Als Christ hätte er einfach die Geschichte berichten sollen und den historischen Revisionismus außen vor lassen. Wir beendeten den letzten Artikel mit der Passage von 1850, von der die Stelle in Early Writings abgeleitet ist. Die Aussage erschien erstmals 1850 in der Review und dann erneut in dem Buch Experience and Views. Zum dritten Mal erscheint sie in dem Buch Early Writings, doch in ihrer Entwicklung hin zum Buch Early Writings traten bestimmte Veränderungen auf. Wir würden jedoch nicht sagen, dass viele der Schriften des Geistes der Weissagung verändert worden sind, wie manche in ihrem Bemühen, ihr Werk zu diskreditieren, behaupten.
Der Herr zeigte mir, dass die Tafel von 1843 durch seine Hand geleitet war und dass kein Teil davon verändert werden sollte, dass die Zahlen so waren, wie er sie haben wollte. Dass seine Hand darüber lag und einen Fehler in einigen der Zahlen verbarg, sodass niemand ihn sehen konnte, bis seine Hand weggenommen wurde. Dann sah ich im Zusammenhang mit dem täglichen, dass das Wort Opfer durch menschliche Weisheit eingefügt wurde und nicht zum Text gehört, und dass der Herr denen die richtige Sicht darüber gab, die den Ruf der Gerichtsstunde verkündigten. Als vor 1844 Einheit herrschte, waren fast alle in der richtigen Auffassung über das tägliche einig, doch seit 1844 sind in der Verwirrung andere Ansichten angenommen worden, und Finsternis und Verwirrung sind gefolgt. Review and Herald, 1. November 1850.
Dieser Abschnitt stand ursprünglich in der Veröffentlichung The Present Truth von 1849, wurde aber im November 1850 im Review and Herald abgedruckt. Im Originalmanuskript erklärt Schwester White ausdrücklich, dass sie mehrere Dinge niederschreibt, die der Herr ihr kürzlich gezeigt hatte, und wenn Sie den gesamten Artikel lesen, werden Sie sehen, dass viele Themen behandelt werden. Es sind etwa 20 verschiedene Themen, die ihr gezeigt wurden. Der Punkt ist, dass im Originalartikel das Thema The Daily und das Thema Time Setting zwei unterschiedliche Offenbarungen dessen waren, was ihr gezeigt wurde. Im Originalmanuskript standen sie in unterschiedlichen Absätzen. Als die Passage in Experience and Views neu gedruckt wurde, verbanden die Herausgeber den Absatz, in dem Schwester White die Pionieransicht von The Daily bekräftigt, mit dem folgenden Absatz, der vor Zeitfestsetzung warnt. Wenn Sie das Original lesen, beachten Sie, dass auf einige Themen durch Großschreibung Nachdruck gelegt wird. In dem Absatz, in dem sie die Pionieransicht von The Daily befürwortet, schreibt sie das Wort Daily groß, und im nächsten Absatz schreibt sie das Wort Time groß und markiert damit eine direkte Unterscheidung zwischen den beiden Themen, die ihr gezeigt wurden.
Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch eine kurze Skizze dessen geben, was der Herr mir kürzlich in einer Vision gezeigt hat. Mir wurde die Lieblichkeit Jesu gezeigt und die Liebe, die die Engel zueinander haben. Der Engel sagte, könnt ihr ihre Liebe nicht erblicken, folgt ihr. Ebenso muss Gottes Volk einander lieben. Lieber lasse die Schuld auf dich selbst fallen als auf einen Bruder. Ich sah, dass die Botschaft verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen, von einigen nicht in ihrem klaren Licht gegeben worden ist, dass der wahre Zweck der Worte unseres Heilandes nicht klar dargestellt worden war. Ich sah, dass der Zweck des Verkaufens nicht darin bestand, denen zu geben, die arbeiten und sich selbst erhalten können, sondern die Wahrheit zu verbreiten. Es ist eine Sünde, diejenigen, die arbeiten können, im Müßiggang zu unterstützen und zu verwöhnen. Einige waren eifrig, alle Versammlungen zu besuchen, nicht um Gott zu verherrlichen, sondern wegen der Brote und Fische. Solche wären weit besser zu Hause gewesen, mit ihren Händen arbeitend, das, was gut ist, um die Bedürfnisse ihrer Familien zu decken und etwas zu haben, das sie geben können, um die kostbare Sache der gegenwärtigen Wahrheit zu unterstützen. Manche hatten, wie ich sah, einen Fehler gemacht, indem sie vor Ungläubigen dafür beteten, dass die Kranken geheilt würden. Wenn jemand unter uns krank ist und, gemäß Jakobus 5, 14, 15, die Ältesten der Gemeinde ruft, damit sie über ihn beten, sollten wir dem Beispiel Jesu folgen. Er schickte die Ungläubigen aus dem Zimmer hinaus und heilte dann die Kranken, ebenso sollten wir, wenn wir für die Kranken unter uns beten, darauf bedacht sein, uns vom Unglauben derer fernzuhalten, die nicht glauben. Dann wurde ich auf die Zeit zurückverwiesen, als Jesus seine Jünger allein beiseite nahm, sie in ein Obergemach führte, ihnen zuerst die Füße wusch und ihnen dann von dem gebrochenen Brot zu essen gab, um seinen gebrochenen Leib darzustellen, und vom Saft des Weinstocks, um sein vergossenes Blut darzustellen. Ich sah, dass alle verständig handeln und dem Beispiel Jesu in diesen Dingen folgen sollten, und dass sie, wenn sie diese Ordnungen vollziehen, so weit wie möglich von Ungläubigen getrennt sein sollten. Dann wurde mir gezeigt, dass die sieben letzten Plagen ausgegossen werden, nachdem Jesus das Heiligtum verlassen hat. Der Engel sagte, es ist der Zorn Gottes und des Lammes, der die Vernichtung oder den Tod der Gottlosen bewirkt. Beim Ertönen der Stimme Gottes werden die Heiligen mächtig und furchtbar sein wie ein Heer mit Bannern, doch sie werden dann das geschriebene Gericht nicht vollstrecken. Die Vollstreckung des Gerichts wird am Ende der 1000 Jahre erfolgen. Nachdem die Heiligen zur Unsterblichkeit verwandelt worden sind, gemeinsam entrückt werden, ihre Harfen, Kronen und so weiter empfangen und in die heilige Stadt eingehen, setzen sich Jesus und die Heiligen zum Gericht. Die Bücher werden geöffnet, das Buch des Lebens und das Buch des Todes. Das Buch des Lebens enthält die guten Taten der Heiligen, und das Buch des Todes enthält die bösen Taten der Gottlosen. Diese Bücher wurden mit dem Gesetzbuch, der Bibel, verglichen, und danach wurden sie gerichtet. Die Heiligen sprechen im Einklang mit Jesus ihr Urteil über die gottlosen Toten. Siehe, sprach der Engel, die Heiligen sitzen zum Gericht, im Einklang mit Jesus, und messen jedem der Gottlosen nach den im Leib begangenen Taten zu, und es wird bei ihren Namen vermerkt, was sie bei der Vollstreckung des Gerichts empfangen müssen. Dies, so sah ich, war das Werk der Heiligen mit Jesus in der heiligen Stadt, bevor sie zur Erde herabkommt, während der 1000 Jahre. Dann, am Ende der 1000 Jahre, verlassen Jesus, die Engel und alle Heiligen mit ihm die heilige Stadt, und während er mit ihnen zur Erde herabsteigt, werden die gottlosen Toten auferweckt, und dann werden gerade die Männer, die ihn durchbohrt haben, wenn sie auferweckt sind, ihn von ferne in all seiner Herrlichkeit sehen, die Engel und Heiligen mit ihm und um seinetwillen wehklagen. Sie werden die Nagelmale in seinen Händen und in seinen Füßen sehen und die Stelle, wo sie den Speer in seine Seite stießen. Die Nagelmale und die Speerwunde werden dann seine Herrlichkeit sein. Am Ende der 1000 Jahre steht Jesus auf dem Ölberg, und der Berg spaltet sich, und er wird zu einer mächtigen Ebene, und die, welche zu jener Zeit fliehen, sind die Gottlosen, die soeben auferweckt worden sind. Dann kommt die heilige Stadt herab und lässt sich auf der Ebene nieder. Dann erfüllt Satan die Gottlosen, die auferweckt worden sind, mit seinem Geist. Er redet ihnen ein, das Herr in der Stadt sei klein, sein Herr sei groß, und sie könnten die Heiligen überwältigen und die Stadt einnehmen. Während Satan sein Herr sammelte, waren die Heiligen in der Stadt und schauten die Schönheit und Herrlichkeit des Paradieses Gottes. Jesus stand an ihrer Spitze und führte sie an. Auf einmal war der liebliche Heiland aus unserer Mitte verschwunden, doch bald hörten wir seine liebliche Stimme sagen: Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Wir sammelten uns um Jesus, und gerade als er die Tore der Stadt schloss, wurde der Fluch über die Gottlosen ausgesprochen. Die Tore waren verschlossen. Dann gebrauchten die Heiligen ihre Flügel und stiegen auf die Spitze der Mauer der Stadt. Jesus war ebenfalls bei ihnen, seine Krone erschien strahlend und herrlich. Es war eine Krone innerhalb einer Krone, 7 an der Zahl. Die Kronen der Heiligen waren aus dem reinsten Gold, mit Sternen geschmückt. Ihre Angesichter strahlten vor Herrlichkeit, denn sie waren seinem Ebenbild gleich, und als sie sich erhoben und alle gemeinsam zur Spitze der Stadt hinaufzogen, war ich von dem Anblick hingerissen. Da sahen die Gottlosen, was sie verloren hatten, und von Gott ging Feuer aus, das sie verzehrte. Dies war die Vollstreckung des Gerichts. Die Gottlosen empfingen dann entsprechend dem, was die Heiligen im Einklang mit Jesus ihnen während der 1000 Jahre zugemessen hatten. Dasselbe Feuer von Gott, das die Gottlosen verzerrte, reinigte die ganze Erde. Die zerklüfteten, zerborstenen Berge schmolzen in glühender Hitze, ebenso die Atmosphäre, und alle Stoppeln wurden verzehrt. Dann tat sich vor uns unser Erbe auf, herrlich und schön, und wir erbten die völlig erneuerte Erde. Wir riefen alle mit lauter Stimme: Ehre, Halleluja! Ich sah auch, dass die Hirten jene zu Rate ziehen sollten, in die sie aus gutem Grund Vertrauen haben, die bei allen Botschaften dabei gewesen sind und in der gesamten gegenwärtigen Wahrheit feststehen, bevor sie irgendeinen neuen wichtigen Punkt befürworten, von dem sie meinen, dass die Bibel ihn stützt. Dann werden die Hirten vollkommen eins sein, und die Einigkeit der Hirten wird von der Gemeinde gespürt werden. Ein solches Vorgehen, sah ich, würde unglückliche Spaltungen verhindern, und dann bestünde keine Gefahr, dass die kostbare Herde geteilt und die Schafe ohne einen Hirten zerstreut würden. Am 23. September zeigte der Herr mir, dass er seine Hand zum zweiten Mal ausgestreckt hatte, um den Überrest seines Volkes wieder zu sammeln, und dass die Anstrengungen in dieser Zeit der Sammlung verdoppelt werden müssen. In der Zeit der Zerstreuung wurde Israel geschlagen und zerrissen, jetzt aber, in der Zeit der Sammlung, wird Gott sein Volk heilen und verbinden. In der Zerstreuung hatten die Bemühungen, die Wahrheit zu verbreiten, nur geringe Wirkung, bewirkten wenig oder gar nichts, in der Sammlung jedoch, wenn Gott seine Hand daran gelegt hat, sein Volk zu sammeln, werden die Bemühungen, die Wahrheit zu verbreiten, ihre beabsichtigte Wirkung haben. Alle sollten in dem Werk einmütig und eifrig sein. Ich sah, dass es eine Schande ist, wenn jemand auf die Zerstreuung Bezug nimmt, um daraus Beispiele zu nehmen, die uns jetzt in der Sammlung leiten sollen. Denn wenn Gott jetzt nicht mehr für uns tut als damals, würde Israel niemals gesammelt werden. Es ist ebenso notwendig, dass die Wahrheit in einem Blatt veröffentlicht wird, wie dass sie gepredigt wird. Der Herr zeigte mir, dass die Tafel von 1843 durch seine Hand geleitet war und dass kein Teil davon verändert werden sollte, dass die Zahlen so waren, wie er sie haben wollte. Dass seine Hand darüber lag und einen Fehler in einigen der Zahlen verbarg, sodass niemand ihn sehen konnte, bis seine Hand weggenommen wurde. Dann sah ich in Bezug auf das Tägliche, dass das Wort Opfer durch Menschenweisheit hinzugefügt worden war und nicht zum Text gehört, und dass der Herr denen die richtige Ansicht darüber gab, die den Ruf der Gerichtsstunde verkündigten. Als es noch Einheit gab, vor 1844, waren fast alle in der richtigen Ansicht über das Tägliche vereint, aber seit 1844 sind in der Verwirrung andere Ansichten angenommen worden, und Finsternis und Verwirrung sind gefolgt. Der Herr zeigte mir, dass die Zeit seit 1844 keine Prüfung mehr gewesen ist und dass sie niemals wieder eine Prüfung sein wird. Dann wurde ich auf einige hingewiesen, die sich in dem großen Irrtum befinden, dass die Heiligen noch nach Alt-Jerusalem und so weiter gehen sollen, bevor der Herr kommt. Eine solche Ansicht ist geeignet, Aufmerksamkeit und Interesse von dem gegenwärtigen Werk Gottes unter der dritten Engelsbotschaft abzulenken. Denn wenn wir nach Jerusalem gehen sollen, werden unsere Gedanken natürlicherweise dort sein, und unsere Mittel werden von anderen Verwendungen abgezogen, um die Heiligen nach Jerusalem zu bringen. Ich sah, dass der Grund, warum sie in diesen großen Irrtum fallen dürften, darin liegt, dass sie ihre Irrtümer, in denen sie seit einer Reihe von Jahren gewesen sind, nicht bekannt und aufgegeben haben. Review and Herald, 1. November 1850.
Der Abschnitt beginnt mit der Aussage, ich möchte euch einen kurzen Abriss dessen geben, was der Herr mir kürzlich in einer Vision gezeigt hat. Es wurden mehrere Themen dargelegt, und sie verband den Absatz, der Sedeli behandelte, nicht mit dem nächsten Absatz. Das wurde später von Herausgebern getan, die die Passage in Experience and Views und danach in Early Writings aufnahmen. In Experience and Views ließen die Herausgeber die ersten 8 Absätze weg und kombinierten die Absätze, in denen dargelegt war, was ihr über Sedeli und über Zeitfestsetzung gezeigt worden war. Experience and Views erschien 1851 und Early Writings erschien dann 1882. Early Writings bestand im Wesentlichen aus denselben 4 Absätzen, die in Experience and Views erschienen waren, jedoch mit einer bedeutenden Ausnahme. In Experience and Views wurde der aus nur einem Satz bestehende Absatz, der die Zeitfestsetzung behandelte, mit dem vorhergehenden Absatz zusammengelegt, der das tägliche behandelte. Anschließend wurde der Absatz aufgenommen, der ursprünglich auf den die Zeitfestsetzung behandelnden Absatz folgte. In Early Writings wurde ein Absatz, der aus einer anderen Passage in Experience and Views stammte, zwischen den nun sowohl das tägliche als auch die Zeitfestsetzung behandelnden Absatz und den Absatz eingefügt, der ursprünglich darauf folgte und darlegte, warum es falsch war, Pilgerreisen ins alte Jerusalem zu unternehmen. Der Absatz, der einer anderen Seite von Experience and Views entnommen und anschließend in den Abschnitt von Early Writings eingefügt wurde, trug nur zur Verwirrung über das tägliche bei, die seit 1844 herrschte. Der Absatz stand nicht in Schwester Beattys ursprünglichem Bericht über ihre Vision.
Der Herr hat mir gezeigt, dass die Botschaft des dritten Engels hinausgehen und den zerstreuten Kindern des Herrn verkündigt werden muss und dass sie nicht an Zeit festgemacht werden soll, denn Zeit wird nie wieder eine Prüfung sein. Ich sah, dass manche eine falsche Aufregung bekamen, die aus dem Predigen über Zeit entstand, dass die Botschaft des dritten Engels stärker war, als es die Zeit sein kann. Ich sah, dass diese Botschaft auf ihrem eigenen Fundament stehen kann und keiner Zeit bedarf, um sie zu stärken, und dass sie in mächtiger Kraft vorangehen, ihr Werk tun und in Gerechtigkeit abgekürzt werden wird. Experience and Views 48.
Der Absatz auf Seite 48 von Experience and Views wurde nach dem Absatz in Early Writings eingefügt, der durch die Zusammenführung zweier unterschiedlicher Absätze entstanden war und verlieh der Zeitfestsetzung ein Gewicht, das in der ursprünglichen Darstellung nicht vorhanden war. Im Jahr 1931 erfanden die alten Männer, die das Volk Jerusalems regierten, eine Geschichte, in der behauptet wurde, Daniels habe 1910 Schwester White interviewt, und in der Aussage, die Daniels abgab, verweist er auf die Tafel von 1843 und sagt, er habe auf das nicht vorhandene Heiligtum auf der Tafel gezeigt, als er Schwester White interviewte. Er soll das Buch Early Writings bei sich gehabt haben, und als er sie fragte, was sie meinte, konnte er aufgrund ihrer Antworten nur zu dem Schluss kommen, dass die Passage in Early Writings, die die Pioniersicht von Sedeli befürwortet, in Wirklichkeit eine Warnung vor Zeitfestsetzung war. 21 Jahre nach dem erfundenen Interview und 16 Jahre nach dem Tod der Personen, die angeblich interviewt worden waren, ordnet Daniels die Aussage in die Geschichte der dritten Generation ein. F.C. Gilbert war Hebraist, und er unterstützte die richtige Auffassung vom täglichen als Heidentum nicht einfach deshalb, weil die Pioniere und Ellen White sagten, es sei so. Er verteidigte sie auf der Grundlage eines Verständnisses des hebräischen Textes, den der Prophet Daniel verwendet hatte. Er war in jener Zeit der führende adventistische Hebraist. Als die von Daniels und Prescott vorangetriebene Auseinandersetzung über das tägliche weiter wuchs, war Gilbert einer der prominenten Gelehrten, die die Pionierposition verteidigten. Am 8. Juni 1910 hatte er ein Gespräch mit Ellen White und später hielt er fest, was er und Schwester White besprachen. Daniels Aussage steht völlig im Widerspruch zu der von F.C. Gilbert. In Band 20, Seiten 17 bis 22, der Manuskriptrelease nimmt Schwester White zu Daniels und Prescotts Position in Bezug auf das tägliche Stellung. Die Formulierungen, die man in F.C. Gilberts Bericht über sein Gespräch mit Ellen White findet, sind fast identisch mit dem, was Schwester White selbst in der Passage aus den Manuskriptrelease sagte. Es gab also viele Jahre, bevor die Manuskriptrelease veröffentlicht und herausgegeben wurden, kein konkretes inspiriertes Zeugnis, dass Daniels Behauptung über den Inhalt des Gesprächs, das er angeblich mit Schwester White geführt hatte, widerlegte oder stützte. Noch wichtiger, es gab keine inspirierte Bestätigung seiner fehlerhaften Auffassung vom täglichen. Und noch viel wichtiger, jetzt, da die Manuskriptrelease verfügbar sind, gibt es immer noch keine inspirierte Bestätigung für seine fehlerhafte Auffassung vom täglichen. Und doch wird heute im laodizeischen Adventismus gelehrt, dass Schwester White keine Position zum täglichen habe, außer dass es keine Prüfungsfrage sei und wir zu diesem Thema schweigen sollten. Heute ist etwas umgekehrt, nämlich dass die wahre Position des täglichen nun die Minderheitsmeinung unter Gottes Volk ist. Im Jahr 1910 war die Minderheitsauffassung Konrades Ansicht, die von Daniels und Prescott vorangetrieben wurde, und die Mehrheitsauffassung war die Pionierposition. Im Folgenden steht F.C. Gilberts Aussage über sein Gespräch mit Schwester White, die mit den Manuskriptrelease verglichen werden sollte und in voller Länge im 81. Artikel dieser Serie The Book of Daniel wiedergegeben ist.
Daniels und Prescott gaben den älteren Brüdern in der Sache keine Gelegenheit, etwas zu sagen. Daniels war hier, um mich zu sehen, und ich wollte ihn nicht sehen. Ich wollte mit ihm über nichts sprechen. Was das Tägliche betrifft, das sie aufzubauschen versuchen, da ist nichts dran. Als ich in Washington war, schien etwas ihre Gedanken geradezu zu umhüllen, und ich schien sie nicht erreichen zu können. Wir sollen mit diesem Thema des Täglichen nichts zu tun haben. Ich wusste, dass sie gegen meine Botschaft arbeiten würden, und dann würden die Leute nicht meinen, dass an meiner Botschaft etwas dran ist. Ich habe ihm geschrieben und ihm gesagt, dass er sich als nicht geeignet erweise, Präsident der Generalkonferenz zu sein. Nicht der Mann, die Präsidentschaft zu behalten. Wenn diese Botschaft des Daily eine prüfende Botschaft wäre, hätte der Herr es mir gezeigt. Diese Leute sehen bei dieser Sache das Ende nicht vom Anfang her. Ich weigere mich entschieden, irgendeinen von ihnen zu sehen, der an dieser Arbeit beteiligt ist. Das Licht, das mir von Gott gegeben wurde, ist, dass Bruder Daniels lange genug das Präsidentenamt innegehabt hat. Und mir wurde gesagt, nicht mehr mit ihm über irgendetwas davon zu sprechen. Ich wollte Daniels in dieser Angelegenheit nicht aufsuchen, und ich wollte kein Wort mit ihm wechseln. Sie flehten mich an, ihm eine Unterredung zu gewähren, aber ich wollte nicht. Mir wurde gesagt, unsere Leute zu warnen, mit dem, was sie lehren, nichts zu tun zu haben. Mir wurde vom Herrn verboten, dem zuzuhören. Ich habe mich dahingehend geäußert, dass ich nicht das geringste Vertrauen darin habe. Diese ganze Sache, die sie treiben, ist eine List des Teufels, F.C. Gilberts Bericht über ein Interview, das ihm Ellen White am 8. Juni 1910 gewährte.
Wir setzen dieses Thema im nächsten Artikel fort.
Einer, der unter die Oberfläche sieht, der die Herzen aller Menschen liest, sagt von denen, die großes Licht empfangen haben, sie sind nicht bekümmert und bestürzt wegen ihres moralischen und geistlichen Zustands. Ja, sie haben ihre eigenen Wege gewählt, und ihre Seele hat Gefallen an ihren Gräueln. Auch ich werde ihre Verblendungen erwählen und ihre Ängste über sie bringen, denn als ich rief, antwortete niemand, als ich sprach, hörten sie nicht, sondern taten Böses vor meinen Augen und wählten das, woran ich kein Gefallen hatte. Gott wird ihnen eine starke Verblendung senden, damit sie der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet würden, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Jesaja 66, 3, 4, 2. Thessalonicher 2:11, 10, 12. Der himmlische Lehrer fragte, welche stärkere Täuschung kann den Geist verführen als der Vorwand, dass ihr auf dem rechten Grund baut und dass Gott eure Werke annimmt, während ihr in Wirklichkeit vieles nach weltlicher Klugheit ausführt und gegen Jehova sündigt. Oh, es ist eine große Täuschung, eine fesselnde Verblendung, die von den Gemütern Besitz ergreift, wenn Menschen, die einst die Wahrheit erkannt haben, die Form der Gottseligkeit mit deren Geist und Kraft verwechseln, wenn sie meinen, sie seien reich und hätten Überfluss und bedürften nichts, während sie in Wirklichkeit alles bedürfen. Gott hat sich gegenüber seinen treuen Dienern, die ihre Kleider unbefleckt bewahren, nicht verändert. Aber viele rufen, Friede und Sicherheit, während plötzliches Verderben über sie kommt. Wenn nicht eine gründliche Buße stattfindet, wenn nicht Menschen ihre Herzen durch Bekenntnis demütigen und die Wahrheit annehmen, wie sie in Jesus ist, werden sie niemals in den Himmel eingehen. Wenn die Reinigung in unseren Reihen stattfindet, werden wir nicht länger sorglos ruhen und uns rühmen, reich und mit Gütern vermehrt zu sein und nichts zu bedürfen. Wer kann wahrhaftig sagen, unser Gold ist im Feuer geläutert, unsere Kleider sind von der Welt unbefleckt? Ich sah unseren Lehrer auf die Gewänder der sogenannten Gerechtigkeit zeigen. Indem er sie ihnen auszog, legte er die darunter verborgene Befleckung offen. Dann sagte er zu mir, siehst du nicht, wie sie heuchlerisch ihre Befleckung und die Verderbtheit ihres Charakters überdeckt haben? Wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Das Haus meines Vaters ist zu einem Haus des Handels gemacht worden, ein Ort, von dem die göttliche Gegenwart und Herrlichkeit gewichen sind. Darum herrscht Schwäche und es mangelt an Kraft. Wenn die Gemeinde, die jetzt von ihrer eigenen Abtrünnigkeit durchsäuert wird, nicht Buße tut und sich bekehrt, wird sie von der Frucht ihres eigenen Tuns essen, bis sie sich selbst verabscheut. Wenn sie dem Bösen widersteht und das Gute wählt, wenn sie Gott in aller Demut sucht und ihrer hohen Berufung in Christus gerecht wird, auf der Grundlage ewiger Wahrheit stehend und im Glauben das ergreifend, was für sie bereitet ist, wird sie geheilt werden. Sie wird in ihrer gottgegebenen Schlichtheit und Reinheit erscheinen, getrennt von irdischen Verstrickungen, und zeigen, dass die Wahrheit sie wirklich frei gemacht hat. Dann werden ihre Glieder in der Tat die Auserwählten Gottes sein, seine Vertreter. Testimonies, Band 8, 249, 250.